Docs.
Ruhe. Festival Podcast.
Zunächst erstmal meinen herzlichen Glückwunsch, liebe Nele Denenkamp, für die lange Festivaltour und die vielen Preise, die du und ihr für euren dokumentarischen Kurzfilm Seepferdchen in den letzten Monaten bekommen konntet.
Vielen Dank.
Seepferdchen ist eine Filmhochschulproduktion im Rahmen deiner Ausbildung, deiner Regieausbildung in Ludwigsburg, richtig?
Genau, also Seepferdchen war mein Drittjahresfilm.
Was waren denn die Rahmenbedingungen? Es werden ja oft so Bedingungen gesetzt von Seiten der Hochschule. Was durftet ihr machen? Was waren die Möglichkeiten?
Also es gab keine Vorgabe, wie viele Drehtage. Es gab ein kleines Budget und der Film muss innerhalb von Deutschland gedreht werden, also keine Auslandsdrehs. Und ansonsten, was die Themenwahl und die Form anging, waren wir vollkommen frei.
Und was war dein Ansatz? Was wolltest du machen?
Also ich glaube, ich habe ganz lange schon dieses Thema mit mir rumgeschleppt, dass ich natürlich mitbekommen habe, was auf dem Mittelmeer passiert und mich ziemlich hilflos gefühlt habe oder mich oft auch daran erinnert habe, wie das war, als ich als Kind in der Schule saß und das erste Mal vom Holocaust gehört habe und dachte, warum hat denn damals niemand was gemacht, ihr Erwachsenen? Und nun bin ich selber erwachsen und erwische mich dabei, wie ich ja Komplizin bin in einer Gesellschaft, die zulässt, dass Menschen auf dem Meer ertrinken. Aber hatte ganz lange nicht eine Idee, wie ich das ja filmisch verarbeiten konnte. Und habe dann einen kleinen Zeitungsartikel gesehen, in dem stand, dass viele geflüchtete Jugendliche hier in Deutschland in Schwimmen und Freibädern ertrinken oder überdurchschnittlich viele im Vergleich zu Kindern ohne Migrationsgeschichte. Und es hat mich dann, also ja, habe ich die Puzzleteile zusammengesetzt und dachte, oh Gott, Wie muss ich das denn erst anfühlen, sein Leben auf einem Meer zu riskieren, in einem Schlauchboot und auch nicht schwimmen zu können und dann womöglich hier in Deutschland in den Schwimmunterricht zu gehen und das erste Mal wieder ins Wasser zu gehen und niemand weiß davon. Und so ist so ein bisschen die Idee für den Film entstanden und dann habe ich mich einfach auf die Suche gemacht und recherchiert nach Schwimmkursen für geflüchtete Kinder und habe dann relativ schnell auch den Schwimmkurs in Wolfsburg gefunden, wo ich Hanan, unsere Protagonistin, kennengelernt habe.
Ihr habt eine tolle Internetseite zu dem Film, finde ich, die sehr liebevoll gearbeitet ist. Da steht ein Gedächtnisprotokoll von der Flucht mit drin. Das ist ziemlich lang, das ist unglaublich abenteuerlich auch, was die Hanan mit ihrer Familie da erlebt hat. War das schwierig für dich, wenn du all das gewusst hast, dann eine Idee für einen Kurzfilm zu entwickeln?
Ich glaube, ich hatte von Anfang an diese Idee, dass der Film ausschließlich im Schwimmbad spielt, weil ich das Gefühl habe oder hatte, dass für viele Menschen hier in Deutschland das Mittelmeer sich sehr weit weg anfühlt. Also einerseits geografisch, aber auch zeitlich. Also die Idee für den Film kam 2018 auf und da waren schon so die ersten Reaktionen, oh, noch ein Film zum Mittelmeer, das ist doch so 2015 und das ist doch jetzt vorbei. Und ich, stellen sich mir noch die Haare auf den Arm auf, das Gefühl, dass das vorbei ist. Also das ist es natürlich nicht, weil Menschen weiterhin ihr Leben auf dem Mittelmeer riskieren. Aber es zeigt halt auch so das Unverständnis dafür, dass man so ein Erlebnis, wenn man sein Leben einmal riskiert oder fast verliert, hat für den Rest seines Lebens auch mit sich rumschleppt. Und diese Idee, das Trauma nachfühlbar zu machen an einem Ort, der einem selber sehr nah ist, wie dem Schwimmbad, was ja jeder in Deutschland kennt, so gut wie jeder lernt in der Schule schwimmen. Das stand von Anfang an fest. Und dann war eher die Schwierigkeit oder die Herausforderung, mit Hanan einen gemeinsamen Weg zu finden, wie ihre Geschichte in dieses Konzept reinpasst. Und ihr war wichtig zum Beispiel, dass die Menschen auch verstehen, dass eine Flucht nicht nur die Überquerung des Mittelmeeres ist, sondern dass auch ganz viel davor passiert ist. Also sie ist ja Jesidin, mit ihrer Familie vor dem Islamischen Staat geflüchtet, hat ganz lange in der Türkei in verschiedenen Flüchtlingsunterkünften unter ganz prekären Bedingungen gelebt, ist dann über die Balkanroute nach Deutschland gekommen und dass auch all diese Teile ihrer Geschichte zugänglich sind. Und dann haben wir gemeinsam die Idee entwickelt, dass wir eine Internetseite aufbauen, wo man all das nachlesen kann.
Habt ihr das schon vor den Dreharbeiten gemacht?
Das war unser Corona-Projekt. Also wir haben den Film 2019 im Frühjahr gedreht und dann hatte er 2020 im Herbst erst Premiere und in der Zeit dazwischen haben Hanan und ich viel Interviews geführt mit ihr, aber auch mit anderen Familienmitgliedern und sozusagen diese Reise zusammengetragen.
Und vor den Dreharbeiten, was hast du gemacht, um deine Protagonistin besser kennenzulernen?
Ich habe am Anfang im Schwimmunterricht hospitiert. Und ansonsten habe ich sie zu Hause besucht. Wir haben viel Zeit miteinander verbracht, auch mit ihrem kleinen Bruder Sidar, der ja im Film auch ganz präsent ist. Waren in der Spielhalle im Spaßbad, damals, als das alles noch möglich war. Und haben auch drüber gesprochen, wie sie sich den Film vorstellt. Und ich glaube, das Besondere an Hanan ist, dass sie vorher schon mal von einer Fotografin im Rahmen eines Projektes porträtiert wurde und auch schon mal mit zwei Journalisten gesprochen hat über ihre Geschichte und daher auch eine konkrete Vorstellung hatte, was sie möchte und was sie nicht möchte und auch so ein bisschen wusste, wie das abläuft, wenn jemand kommt mit eigenen Ideen, dass man da aushandeln muss, wo kann man sich treffen.
Und wie habt ihr euch getroffen? Weil das ist ja sicherlich unterschiedlicher Ansatz von jemandem, der vor der Kamera stehen soll, in dem Fall eure Protagonistin Hanan. Und du hast ja auch eine Vision, wie der Film aussehen könnte. Wie habt ihr euch da getroffen?
Also wir haben ein sehr langes Vorgespräch geführt, in dem sie mir ihre ganze Geschichte schon einmal erzählt hat. Und dann haben wir erstmal das beobachtende Material im Schwimmbad gedreht und ganz am Ende erst das Interview geführt, was so präsent ist im Film. Und dadurch, dass wir, glaube ich, so lange und ausführlich alles vorbesprochen hatten, das Gefühl hatte ich schon eine Vorstellung von dem, was ihr wichtig ist. Und dann, was so als der Film, als wir einen Schnitt hatten, sind wir zusammen ins Kino gegangen und haben den angeguckt mit ihrem kleinen Bruder Sidar auch, der nicht so viel Interesse daran hatte oder, glaube ich, noch zu klein war, das richtig zu verstehen. Und haben danach darüber gesprochen und die Umsetzung fand sie ganz toll. Also es war, glaube ich, anders, als sie sich das vorgestellt hat, also aber mochte es trotzdem, aber ihre erste Reaktion war, und wo ist der Rest? Weil wir so viele Tage gedreht haben, also ich glaube, insgesamt waren wir fast 10 Tage im Schwimmbad und das sehr, sehr lange Interview, was über mehrere Stunden ging. Und dann kam nur, in Anführungszeichen, 16-minütiger Film dabei raus und dann haben wir sozusagen überlegt, was sind noch Elemente ihrer Geschichte, die fehlen und da ist dann, hat sich diese Idee mit der Webseite und den begleitenden Materialien auch nochmal konkretisiert.
Ich finde, das ergänzt sich wunderbar. Also es ist nicht einfach nur ein Trailer oder ein Bekanntmachen des Films, sondern eine sehr eigenes Projekt, das dadurch auch sehr besonders ist. Also ich habe da sehr viel Zeit mit auch verbracht, weil das ist auch unglaublich präzise und liebevoll aufgeschrieben. Wie bist du dann vorgegangen mit deinem Team? Waren das Mitstudentinnen und wie waren die Absprachen, die ihr hattet?
Es waren größtenteils Mitstudierende. Zwei, drei Leute waren auch extern oder nicht von der Filmhochschule. Und Ja, wir haben versucht, uns sehr gut vorzubereiten und es hat alles nichts genützt. Also im Schwimmbad zu drehen ist einfach unglaublich schwierig. Und ein Großteil der Drehzeit ist tatsächlich auch darauf draufgegangen, dass wir so ein bisschen unseren Modus einfach finden mussten. Also wie bekommen wir guten Ton? Das war wahnsinnig schwierig, kann man sich ja vorstellen, weil es ganz viel Hall gibt im Schwimmbad. Und dann war uns wichtig, dass zum Beispiel die Kamera auf Höhe der Augen der Protagonisten ist. Und das war schwierig, weil es kein Stativ gibt am Rand, was auf dieser Höhe ist. Und dann sind wir immer, ich glaube, am Ende haben wir die Kamera auf diese Schwimmbretter gelegt. Und ich bin immer vorgerannt und habe die hingelegt. Und der Kameramann Tobias Winke ist hinterher gerannt und genau, was alles schwierig ist, weil es heiß ist im Schwimmbad. Feucht, rutschig, genau. Und Kinder unglaublich schnell sind. Und wir ganz oft einfach nicht hinterher kamen. Also deshalb hat es auch so lange gedauert, bis wir die Szenen hatten, die wir wollten. Und ja, das war sozusagen Trial and Error. Genau.
Das sieht man dem Film nicht an. Er sieht so aus, als wäre er tatsächlich an einem Tag gedreht. Also der hat sowas von Reduzierung der Mittel. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber war das von Anfang an eine Absprache von euch, dass du sagst, ich will da gar nicht verschiedene Einstellungsgrößen haben von dem Gespräch. Ich will da einfach auch die Beobachtung konzentriert haben. Gar nicht, dass da viel Kamera Selbstbewegung ist, Schwenk, sonst was, das hast du eigentlich nicht im Film. Es ist doch also eher eine statische Erzählweise, die sich ganz auf die Protagonisten konzentriert. War das so die Absprache oder hat sich das später erst im Schnitt ergeben?
Das war von Anfang an klar. Also ich glaube einfach, weil Hanan in so besonderer und eindrücklicher Weise ihre Geschichte erzählen kann und dass man ihr dafür auch allen Raum gibt, den sie braucht. Und gleichzeitig sie ja selber einfach eine Ruhe und eine Grazie ausstrahlt, die wir auch in die Bilder übersetzen wollten. Und wo wir eher viel rum experimentiert haben, war die Unterwasserebene. Also am Anfang haben wir auch gleichzeitig über Wasser und unter Wasser gefilmt. Das war eine Katastrophenentscheidung. weil wir dachten, wir können so Scharniere kreieren, wie Sidar oder Hanan unter Wasser schwimmen und dann über Wasser in die andere Kamera auftauchen. Das hat überhaupt nicht funktioniert, weil wir ganz oft uns gegenseitig gefilmt haben. Also immer, wenn wir über Wasser ein großartiges Bild hatten, tauchte auf einmal Sina, unsere Taucherin und Unterwasserkamerafrau, mitten im Bild auf. Und gleichzeitig war es da schwierig, so einen abstrakten Reflexionsraum zu schaffen, weil immer dann irgendein Kinderfuß im Bild war oder irgendein Schwimmflügel durchschwamm. Und da haben wir uns dann später dazu entschieden, in einem Freibad nochmal Bilder zu drehen, in einem leeren Freibad, und haben dann das Footage, was wir hatten, projiziert an eine Wand und nochmal abgefilmt. Um so ein bisschen so eine Haptik von einem Erinnerungslook herzubekommen, damit das Wasser oder das Bad eben nicht so sehr nach Wolfsburg, nach einem Schwimmbad in Wolfsburg aussieht, sondern ja, diese Assoziation mit dem Mittelmeer zulässt.
Da sind auch Zeitlupen und verschiedene Dinge, ne? Also sie sind diese Verfremdung wolltet ihr beim Drehen auch schon anstreben.
Mhm. Genau, nur die Umsetzung war nicht so einfach wie gedacht.
Das ist ja oft so, wenn man so poetische Bilder sucht für ein Trauma, was es ja dann in eurem Fall ist, dass die nicht platt wirken oder bebildernd wirken oder eben peinlich wirken, weil etwas versucht wird, was kaum möglich ist, wenn es nicht wirklich Poesie hat. Also das gefällt mir gut, wie ihr das am Ende geschafft habt. Im Zentrum steht das Gespräch mit Hanan. Der Film fängt an, sie schaut in die Kamera, schweigend, dann gibt es ein Voice-Over, also sie spricht gar nicht selbst am Anfang und am Ende schweigt sie wieder. Wie bist du dieses Gespräch angegangen in dieser Turnhalle? Sie hat ja noch ihren Neoprenanzug an. Wie habt ihr das geschafft, so eine Ruhe zu erzeugen und so eine Konzentriertheit, dass dieses Gespräch diese Kraft am Ende ausstrahlt?
Also ich glaube, ein Großteil ist natürlich die Beziehung, die wir vorher zu ihr aufgebaut haben und das Vertrauen und dass wir schon so viel darüber gesprochen haben, wie dieses Gespräch stattfinden kann und wir geguckt haben, dass wir eine Atmosphäre kreieren, in der sie sich wohlfühlt, obwohl es ein Schwimmbad ist. Also sie hatte eine Wolldecke und wir haben versucht, da ein kleines zumindest Buffet aufzubauen und das so zu leuchten, dass sie sich wohl damit fühlt und ihr auch das Bild gezeigt, weil natürlich jeder sich irgendwie wohlfühlen möchte. Und ich glaube, dass aber auch viel dazu beigetragen hat, einfach, dass es Hanan wirklich ein Anliegen ist, ihre Geschichte zu erzählen und dass sie das möchte. Und es gab im Gespräch immer wieder den Moment, wo ich oder wir das Gefühl hatten, das ist zu anstrengend für sie oder wir verlangen ihr zu viel ab, aber sie immer weitermachen wollte, weil dieses Sprechen über das Erlebte für sie auch eine Form von Heilung ist. Und das war, glaube ich, eine sehr glückliche Voraussetzung, die wir hatten, dass sie das für sich schon erkannt und auch verstanden hatte, dass die Verarbeitung von diesen Erlebnissen für sie nur passieren kann, wenn sie drüber spricht, so schwer das auch ist.
Und das war dann ein Gespräch, was den Film jetzt trägt. Das habt ihr hintereinander weggedreht.
Genau, also es war über mehrere Stunden und es gab auch immer wieder den Moment, wo sie eine Pause brauchte oder wir innegehalten haben. Aber das war ein sehr langer Abend.
Und dass sie den Neoprenanzug noch anhat, damit war sie auch einverstanden?
Genau, also wir haben darüber gesprochen, dass die Idee des Filmes ist, dass alles an diesem einen Ort stattfindet, um zu zeigen, dass das Mittelmeer auch ein Teil der deutschen Gesellschaft ist und sich an einem Ort wie einem Schwimmbad manifestiert. Und das hat sie verstanden, aber zum Beispiel war ihr wichtig, dass sie sich ein bisschen schminken konnte und sich trotzdem zurecht machen kann für ein Interview. Und dann haben wir ihr auch den Bildausschnitt gezeigt und gefragt, ob das so für sie schön ist oder ob sie sich das anders vorstellt. Aber die Idee war eben, alles auf sie zu zentrieren und das so schlicht wie möglich zu machen, dass man auch gar nicht auf die Idee kommt, groß drüber nachzudenken, wo sitzt sie jetzt oder irgendeinen Hintergrund zu kreieren, der in irgendeiner Form ablenken würde von dem, was sie sagt.
Dennoch ist es für einen Schnitt ja gut, wenn man verschiedene Einstellungsgrößen hat, wenn man es manchmal direkt aneinander schneiden will oder was heute auch fast Standard ist, dass eine zweite Kamera von einem anderen Winkel dreht. Das wolltest du alles nicht.
Aus dem Vorgespräch wusste ich, dass sie ihre Geschichte sehr eindrücklich erzählen kann. Und ich glaube, es ist auch dieses, also für mich dieses Unmittelbare, dass man weiß, man sitzt ihr gegenüber und manchmal ringt sie nach Worten oder man sieht, wie die Erinnerungen zurückkommen in ihren Körper und das ist schwer mit anzusehen, aber ich glaube, das muss man auch ungeschnitten mit ansehen, um zu begreifen, was das ist und was das heißt. Von daher war das, glaube ich, ja, zwar eine radikale Entscheidung, aber eine, die wir von Anfang an getroffen haben.
Dieses Schwimmen, diese Angst, es gibt diese eine Begegnung mit einem Jungen, die Hanan versucht einem Jungen zu helfen, sich auf den Rücken zu legen und also sein Gesicht ist angstgeweitet von diesem Wasser, was jetzt über ihm zusammenschlagen könnte. Ich konnte mich sofort damit identifizieren. Ich habe genauso in diesem Schwimmbad mich gefühlt, als wir das hatten und hatte genau dieselbe Angst. Und auf einmal ergibt sich so eine Schnittstelle zwischen dem, was da fernab im Mittelmeer passiert und einer Angst, die ich ganz tief in mir begraben habe. Ich habe auch nicht mein Seepferdchen oder so geschafft. Ich hasste das, also dieses Schwimmen, dieses chlorstinkende, kalte Wasser reinzugehen. Und ich hatte auch wirklich Angst. Und das überträgt sich auf eine Erfahrung, die ich Gott sei Dank nicht sammeln konnte. Hast du das gespürt beim Drehen oder hat sich das dann auch erst nachträglich ergeben, dass diese Schnittstelle zwischen dem Trauma, das die Hanan mit sich herumträgt und was sie damit auch abarbeitet oder wie auch immer, aber versucht zu bewältigen und dem, was die Kinder dort durchmachen?
Also wir hatten am Anfang, wussten wir natürlich nicht, wie auch ihr kleiner Bruder Sidar auf diesen Schwimmunterricht reagiert und ob er vielleicht Angst vor dem Wasser hat. Das war nicht so. Der ist einfach vergleichsweise mutig reingegangen und hatte später dann Angst vom Reinspringen, aber nicht vom Schwimmen oder Wasser an sich. Und insofern haben wir schon mit der Kamera auch gesucht nach Momenten, wo diese Angst spürbar wird, weil ich glaube, dass das ganz zentral ist, diese Brücken zu schlagen oder das eigentlich das Tolle ist, was Dokumentarfilm machen kann, nämlich Empathie kreieren, indem Gefühle oder Emotionen anschlussfähig sind, weil ich glaube, jeder hat in seinem Leben irgendwas erlebt, was ganz furchtbar war und was er lieber oder sie lieber vergessen würde und dass man durch diese Stellvertretererlebnisse eben ansatzweise nachvollziehen kann, wie sich das anfühlt, in einem kleinen Schlauchboot das Mittelmeer zu überqueren und dass das ganz wichtig ist. Und auch, was gerade Filme für Kinder und Jugendliche leisten können oder sollten.
Ihr habt noch eine Figur in dem Film, der Schwimmlehrer, der sehr sympathisch rüberkommt. War das auch von Anfang an klar, dass ihr ihn einbinden wolltet oder hat sich das während der Dreharbeiten ergeben?
Ich glaube, das war auch von Anfang an klar, dass kein Weg an Günther vorbeiführt, im besten Sinne. Also, weil er eben eine ganz zentrale Figur im Schwimmunterricht ist, weil er auch in Hanans Geschichte zum Beispiel eine zentrale Figur war. Also er hat sie damals mitgenommen zum Schwimmunterricht und hat diesen Prozess ganz engmaschig begleitet, wie sie schwimmen gelernt hat und auch dieses Programm initiiert. Also Günther ist Lehrer im Ruhestand und engagiert sich seit vielen Jahren in der Flüchtlingshilfe Wolfsburg und hat auch das mit initiiert, dass geflüchtete Kinder Zugang zum Schwimmunterricht haben, was eigentlich gar nicht so, also selten der Fall ist.
Das tut dem Film sehr gut, dass da noch so ein Mensch gibt, der offensichtlich eine Mentorfunktion hat, was man spürt, was er nicht erzählt zwingt, weil sie sind ja da einfach Kollegen, Kolleginnen, die den Schwimmunterricht organisieren, aber man spürt, dass die beiden ein ganz besonderes Verhältnis auch haben. Ihr habt dann dennoch sehr reduziert auch diese Flüchtlingsgeschichte Hanan erzählen lassen, weil sie erzählt garantiert viel länger, viel mehr. Wie seid ihr dann im Schnitt damit umgegangen, dass ihr so viel Material habt, wenn ihr so viele Tage gedreht habt? Und war da nicht die Versuchung da, es doch länger zu machen?
Also die Versuchung war natürlich da. Und was, glaube ich, auch sehr schwierig war im Schnitt, ist, dass der Film ja ganz oft damit spielt, dass er versucht, in den Köpfen der ZuschauerInnen Bilder hervorzurufen, die man kennt, aber nicht sieht. Also weil wir alle die Medienberichterstattung kennen von Geflüchteten auf dem Mittelmeer und wir versucht haben, wie können wir das neu erzählen oder anders erzählen und aber trotzdem Hanans Geschichte gerecht werden, auch in einer Art und Weise, dass wir sie nicht nur als Opfer dieser Flucht darstellen, sondern auch als die junge, mutige Heldin, die sie ist, die sich ihres Schicksals angenommen hat und daraus was Positives gemacht hat, indem sie jetzt anderen Kindern Schwimmen beibringt. Und diese Balance zu finden, war unglaublich schwierig und hat auch sehr viel Zeit gekostet. Also wir haben ich glaube, insgesamt über einen Zeitraum von 5 oder 6 Monaten daran geschnitten.
Wie geht denn das Team damit um, wenn sich so Sachen verlängern? Also bei den Dreharbeiten, ihr habt da garantiert nicht 10 Drehtage geplant, sondern eher kürzer. Wie war da die Stimmung im Team? War das okay für die Kommilitonen, dann, dass es sich doch verlängert?
Also da hatte ich einfach ganz großes Glück, so ein tolles Team zu haben, wo alle so motiviert waren, dass da überhaupt keine schlechte Stimmung aufkam, sondern wir das, glaube ich, alle gleichermaßen als ja, Experimentierfeld begriffen haben, diesen Film, und ja auch zusammen durch diesen Prozess gegangen sind und gemerkt haben, okay, das funktioniert nicht, das müssen wir nochmal anders drehen, wir brauchen ein anderes Schwimmbad für diese Aufnahmen, weil das funktioniert hier nicht. Insofern gab es da eigentlich keine Konflikte. Und wir hatten auch großes Glück, dass wir den Film gerade noch so vor Corona fertigstellen konnten und ja, wie eben gesagt, dann Hanan und sie da auch im Kino zeigen konnten, bevor der große Lockdown kam.
Wie hast du geschnitten? Hast du deine Cutterin, Schnittmeisterin, Editorin selber schneiden lassen oder saßt ihr zusammen? Wie habt ihr zusammengearbeitet?
Am Anfang hat Jana, die Editorin, einen Rohschnitt alleine angefertigt und dann haben wir ja vorwiegend zusammengearbeitet, aber immer auch mal uns Tage aufgeteilt und ich habe nochmal Material geguckt, sie hat nochmal rumprobiert und es war auch so ein ja, beständiges Ausprobieren und manchmal wussten wir nicht weiter und dann haben wir es liegen lassen, sind nochmal zurückgekommen, haben nochmal nachgedreht, dann mit den Unterwasserbildern auch.
Die Unterwasserbilder haben auch eine Musikebene. Wie habt ihr das erarbeitet? Wie waren da die Vorgänge mit dem Komponisten?
Ja, das war auch unglaublich schwierig, da eine Tonalität zu finden, die nicht das zu kitschig macht oder zu dramatisch. Also so eher den Ton des Films zu finden, hat sehr lange gedauert. Also nicht nur in der Musik, sondern auch im Sounddesign, weil man natürlich verleitet ist, das schnell zu dramatisch zu machen. Ja, also es war auch einfach ein sehr langes Ausprobieren. Immer wieder, wir haben am Anfang, glaube ich, auch mit dumpfem Ton viel gearbeitet. Das hat nicht so richtig funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Und am Ende war, glaube ich, die große Erkenntnis, weniger ist mehr. Also wir haben mit Fortschreiten des Projekts immer mehr reduziert, sowohl auf der Musikebene als auch auf der Sounddesign-Ebene.
Das mischt sich sehr gut, ja, weil man gar nicht mitkriegt, wo die Musik in die Sounddesign der Unterwassergeräusche übergeht und wo sie wieder, wo sie in die Realaufnahmen überlappt und so. Ich finde, das funktioniert dann am Ende doch sehr gut. Und wahrscheinlich ist der Mut zu reduzieren, so schwer das fällt, man in all dem Material, was ihr euch erarbeitet habt, dann wegzulassen, dann doch eine recht gute Entscheidung. Die Eltern sind ja wichtig, wenn ihr mit Minderjährigen dreht. Wie habt ihr die Eltern dann mit eingebunden?
Also wir waren mehrfach zu Hause bei Hanan und ihrer Familie. Sie hat auch noch mehrere Geschwister, die auch alle bei Günther schwimmen gelernt haben. Und da haben wir auch über das Projekt gesprochen und einfach miteinander Zeit verbracht. Also ich glaube, der Schlüssel ist immer, einfach miteinander Zeit zu verbringen und sich eine Beziehung zu erarbeiten, die über den Film hinausgeht.
Und beim Rohschnitt, habt ihr den Eltern den Rohschnitt auch gezeigt?
Nee, wir haben ihn tatsächlich zuerst Hanan gezeigt, weil ich so ein bisschen die Bedenken hatte, dass Hanan sich immer so sehr um alle anderen sorgt, dass sie sich als allerletztes selbst überlegt, wie sie irgendwas findet oder was sie möchte. Und mir war wichtig, dass sie diesen Film zuallererst als ihren Film begreift und dass sie den Raum, die Zeit und auch den Abstand zu allen anderen hat, sich darüber eine Meinung zu bilden. Und ihre Schwester Sulin war noch mit im Kino als Unterstützung. Mit ihr haben wir auch darüber gesprochen. Und dann erst haben wir es den Eltern im nächsten Schritt gezeigt.
Kamen von Hanan konkrete Vorschläge von Ergänzungen, Änderungen, Kürzungen?
Nee, also die Frage, wo der Rest ist, kam. Aber ich glaube, dass das in dem Moment auch so überwältigend war, den Film zu sehen, dass sie gar keine konkreten Änderungsvorschläge in dem Moment auch hatte. Genau.
Ich stelle das auch oft fest, wenn man so viel Zeit miteinander verbracht hat, dass das dann ganz wichtig ist, dass die Protagonisten die Ersten sind, die das sehen, aber dass dann auch wenig kommt, wo geändert werden muss, was ja damit zu tun hat, dass wir so viel gemeinsam in der Vorbereitungszeit auch verbracht haben. Trotzdem bin ich immer irre aufgeregt, wenn die das zum ersten Mal sehen. Ich kann mir meinen Studentenfilm gegen DDR-Punks, die waren dann alle im Kino. Also ich glaube, mein Nachbar konnte meinen Herzschlag hören. So aufgeregt war ich an der Situation. Und es ist ja auch dann noch die Frage, ob ein paar Tage später dann doch noch was kommt, was unangenehm ist oder wie auch immer. Aber ich halte es für eine ganz wichtige Arbeitsweise, dass die Protagonistinnen die Ersten sind, die den Rohschnitt sehen, auch in einer Phase, wo man tatsächlich noch was ändern kann. Viele lehnen das ja ab, die zeigen den Film dann eben erst, wenn er fertig ist, was auch Gründe hat, weil dann ist auch schon die Mischung mit dabei und die Farbkorrektur und all diese Dinge, die man ja im Rohschnitt sich vorstellen muss.
Ja, also wir hatten auch schon, wenn ich mich recht erinnere, ich glaube, wir hatten eine Farbkorrektur und ein grobes Sounddesign, noch keine finale Musik und keine finale Mischung. Aber auch einfach, weil man sich das, glaube ich, ja, sehr schlecht hätte vorstellen können ohne das, weil der Film so sehr von diesen verschiedenen Tonebenen auch lebt. Genau.
Ihr habt euch dann doch entschieden zu einer Schrifttafel am Ende. Es ist ja so ein bisschen offen, was ihr genau passiert ist, wo sie hergeflüchtet ist, welcher Minderheit sie angehört. Das weiß man ja alles nicht durch den Film. Warum habt ihr euch dann entschieden, die nicht vor den Film zu setzen, sodass man mit einer gewissen Grundkenntnis in den Film geht, sondern erst hinter den Film?
Ich glaube, einerseits wollten wir, dass es eine universale Geschichte ist und auch zu einem gewissen Grad eine zeitlose Geschichte, weil es eben auch so ist. Also es repräsentiert ja auch Fluchtgeschichten, die weiterhin so stattfinden und seit vielen Jahren schon so stattfinden. Und trotzdem hatten wir das Gefühl, man muss dem irgendwie noch eine faktische Grundlage geben, damit es real wird. Also ich hatte zwar auch so eine Erfahrung im Schnitt, dass wenn man zu viel Zeit in diesem Schwimmbad verbringt und da rumschneidet, wird das irgendwann surreal und das Mittelmeer verschwindet. Und ich erinnere mich noch genau an diesen Moment, als wir, als Hannah und ich für diese Webseite zusammen recherchiert haben und von einer befreundeten Familie die Fotos bekommen haben. Also gibt es ein Foto, wie Hanan und sie da mit Schwimmwesten kurz vor diesem Boot stehen. Und da musste ich auf einmal ganz doll anfangen zu weinen, weil mir das nochmal also vor Augen geführt hat, dass es real ist, dass es so passiert ist. Und dieses Gefühl wollten wir auch so ein bisschen noch in den Film mit reingeben, dass es eben nicht nur dieses abstrakte Trauma und diese poetischen Unterwasseraufnahmen sind, sondern es ist einfach was passiert ist und es ist ein konkretes Einzelschicksal auch. Und das sind wir, glaube ich, Hanan auch schuldig.
Das spiegelt sich in ihrem Gesicht wieder, weil ich so viel Zeit habe, da auch reinzuschauen. Da ist die Entscheidung halt genau die richtige, da nicht noch mit verschiedenen Blickwinkeln, verschiedenen Einstellungsgrößen zu arbeiten, sondern einfach diese junge Dame, die sehr schön ist, aussieht, auch sehr schön geleuchtet ist, einen sehr guten Ton auch hat in dem Schwimmbad, wie auch immer ihr das geschafft habt, die dann aber eben auch ihre Momente hat, wo sie nichts sagen darf. Gerade am Ende dieses wo sie dann die Hand vor den Mund nimmt und wo man sich einfach vorstellen muss, was mit ihr passiert, wenn sie das alles wieder erzählt. Gibt es Erfahrungen aus diesen Filmen, die du mitnehmen konntest in das nächste Projekt?
Ich glaube, die wertvollste Erfahrung bei dem Projekt war für mich, dass man den Prozess wirklich einfach öffnen kann. Also dass man also sowohl dem Team gegenüber, dass man einfach probieren kann und zusammen merken kann, ganz viele Sachen funktionieren nicht so, wie man sich das vorgestellt hat und es passiert nichts Schlimmes, sondern die Menschen vertrauen einem und sie sind ja da, weil sie das Projekt auch gut finden. Und Das Gleiche mit Hannan. Also man verliert, glaube ich, nichts als Regisseurin, wenn man die Prozesse partizipativ gestaltet und andere Leute mitreden lässt. Und auch, ja, also was mir so ein bisschen sehr leid tut für dieses Projekt, dass wir immer probiert haben, Hannan eine Plattform zu ermöglichen, weil wir auch wissen, dass ihr das wichtig ist, ihre Geschichte persönlich im Austausch mit Menschen zu erzählen und dass das durch Corona jetzt wirklich mehrfach torpediert wurde. Und ich hoffe, dass es vielleicht nächsten Sommer nochmal die Möglichkeit gibt, für sie mit dem Film rumzureisen und nicht nur über Zoom mit SchülerInnen darüber zu sprechen.
Welche Auswertungsformen wird es geben für den Kurzfilm? Das ist ja bei Kurzfilmen immer sehr schwer. Also ich habe oft Sachen gedreht, die liefen dann auf ein paar Festivals und dann das Fernsehen wollte es nicht unbedingt senden, weil sie keinen Platz dafür haben. Welche Möglichkeiten seht ihr?
Also wir hatten bis auf Corona großes Glück, dass der Film erst auf vielen Festivals lief und auch viel in Schulprogramme aufgenommen wurde, wo ganz tolle Unterrichtspakete erstellt wurden und Gesprächsformate ermöglicht wurden und wir früh den Film auch in den Bildungsverleih gegeben haben hier in Deutschland und dann zwei Fernsehausstrahlungen bekommen haben. Also der Film lief jetzt schon im US-amerikanischen Fernsehen und ist im Dezember im MDR im Rahmen der Kurzfilmnacht zu sehen und genau, haben auch so ein paar Preise bekommen, wie zum Beispiel den Medienpreis der Kindernothilfe, wo Hannan dann auch die Möglichkeit hatte, vor einem größeren und sehr einflussreichen Publikum zu sprechen. Also wo wir das Gefühl hatten, da kann sich wirklich was ändern oder da bewegt sich vielleicht was, was ganz toll war. Aber ansonsten sind natürlich die Auswertungschancen für Kurzfilme sehr begrenzt und wir merken das auch gerade zum Beispiel in der Pressearbeit, dass ganz oft über Kurzfilme nicht berichtet wird, weil sie halt nicht den gleichen Stellenwert haben wie ein abendfüllender Dokumentarfilm oder vor allem ein Spielfilm.
Bereitest du deinen Übergang von der Hochschulzeit zum Profileben irgendwie vor, wo du dann auch von den Sachen leben musst, die du erarbeitest?
Ich glaube, dass das für mich eher so ein fließender Übergang war. Also ich habe mein Diplom schon im Sommer gemacht und aber auch die letzten Jahre an der Filmhochschule schon freiberuflich gearbeitet und musste mich die ganze Zeit selbst finanzieren. Insofern macht das, glaube ich, nicht so einen großen Unterschied, obwohl sich es emotional natürlich anders anfühlt, ohne diese große Institution und all die tollen MentorInnen, die ich da hatte, Filme zu machen.
Siehst du dein Arbeitsgebiet eher im Dokumentarfilm weiterhin?
Unbedingt. Ja, also ich kann mir auch gar nicht vorstellen, fiktional zu arbeiten zu diesem Zeitpunkt, weil ich es einfach so sehr mag, mich in neue Kontexte zu begeben und Beziehungen zu Menschen aufzubauen, die in meinem Alltag eigentlich nicht Teil meiner Lebenswelt sind.
Ja, da freue ich mich jetzt schon auf deinen Abschlussfilm von der Filmakademie. Der wird ja bald irgendwie zu sehen sein, hoffe ich. Wünsche dir ganz viel Kraft für den nächsten schwierigen Winter, der uns allen jetzt bevorsteht, wo schon wieder viele Dinge nicht gehen, die wir eigentlich uns gewünscht hätten. Und danke dir für das Gespräch.
Vielen Dank auch für das Gespräch.